Liebe Schwestern und Brüder, bei uns an der Hochschule in Ebersbach bilden wir junge Menschen in evangelischer Theologie aus. Nun werde ich häufig gefragt, was ist denn eigentlich der Kern der evangelischen Theologie? Worauf kommt es an? Was ist ihr Wesen? Und je nachdem, wer mich fragt, sage ich dann, das Wesen der evangelischen Theologie ist die Rechtfertigungslehre. Wenn dann mein Gegenüber so guckt wie Sie jetzt, dann sage ich, naja, dass du vor Gott bestehen kannst, nicht weil du besonders gut bist oder weil du was Tolles kannst, sondern weil Gott dich in Christus angenommen hat, wenn du an ihn glaubst. Diese Frage nach dem Kern unseres Glaubens, die beschäftigt uns ja nicht erst im Jahr 2017, wo wir anfangen, zusammen mit den evangelischen Kirchen neu zu fragen, was hat uns die Reformation eigentlich gebracht, sondern im Grunde genommen ist es eine ganz alte Frage, wie kann man aus Glauben leben? Denn Petrus und Paulus haben die seinerzeit schon in Antiochien verhandelt. Sie erinnern sich an diese Begebenheit, als Petrus nach Antiochien kam. Er hatte die Glaubensgerechtigkeit kennengelernt, wusste, dass er allein aus dem Glauben an Christus lebt. Und dann hatte er plötzlich Leute, die von Jakobus kamen, mit am Tisch. Und Petrus knickte ein und die Glaubensgerechtigkeit stand auf dem Spiel. Er fing wieder an, sich nach alten Vorschriften zu richten und sich an alten Vorschriften zu orientieren. Und Paulus weist ihn scharf zurecht und sagt, Petrus, so geht das nicht, und belehrt ihn über die Glaubensgerechtigkeit. Ich lese aus Galater 2, die Verse 16 bis 20 in Auswahl. Wir wissen doch inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch gute Werke, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von unserer Schuld freigesprochen werden, nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes peinlich genau erfüllen. Denn wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch allein durch gute Werke Anerkennung. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tod verurteilt, und dieses Urteil ist tatsächlich an mir vollstreckt worden. Das heißt, mein altes Leben ist beendet, damit ich jetzt ganz neu für Gott leben kann. Durch den Glauben erkenne ich, dass mein altes Leben mit Christus am Kreuz gestorben ist. Jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und mich sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Als Martin Luther 1531 den Galaterbrief vor der Nase hatte, er las diesen Brief sowieso so gerne, dass er ihn mit dem Namen seiner Frau belegt hat, hat immer gesagt, der Galaterbrief ist meine Käthe von Bora. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein biblisches Buch so lieb hat, dass er es mit dem Namen seiner Frau oder seines Mannes belegt und sagt, ich lese heute mal in meinem Bernd oder in meiner Monika. Als Luther auf jeden Fall seine Käthe in 1531 vor der Nase hat, hat er zwei gewichtige Sätze gesagt, die uns helfen können, Galater 2 und das Leben aus Glauben besser zu verstehen. Luther hat da gesagt, unser evangelischer Glaube hat deswegen Gewissheit, weil er uns von uns selber wegreißt und außerhalb von uns selber gründet. Evangelischer Glaube reißt einen von einem selber weg und gründet einen außerhalb von einem selber. Und da steckt dann natürlich auch noch der dritte Satz drin, den Luther nicht direkt sagt, aber der mit gemeint ist, durch den Glauben werden wir nicht nur von uns selber weggerissen und außerhalb von uns gegründet, sondern durch den Glauben schenkt uns Gott auch uns selbst und auch uns einander. Schauen wir das mal der Reihe nach durch. Durch den Glauben reißt uns Gott von uns selber weg. Was ich hier sage, klingt doch einigermaßen gefährlich. Wir wollen ja nicht, dass uns was weggerissen wird. Zu Hause habe ich eine Hausratsversicherung abgeschlossen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass mir von meinen Sachen was wegkommt. Und wenn dann was wegkommt, dann wird es eben ersetzt. Aber schon gar nicht können wir doch wollen, dass wir uns selber weggerissen werden. Alle Psychologen schärfen uns ein, dass wir eigentlich genau das Gegenteil machen sollten. Wir sollten uns selber finden. Wir sollten unsere eigenen Ressourcen nutzen. Was aus uns selber machen? Deswegen gelte doch eher, verwirkliche dich selbst, aber nicht, lass dich durch den Glauben von dir selber entreißen. Galater 2 scheint nun genau das Gegenteil zu sagen. Jetzt habe ich ein neues Leben, sagt Paulus. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt. Wir hören hier kein harmloses Angebot, unser Leben irgendwie religiös aufzumöbeln oder zu verbessern oder es religiös einzufärben. Wir werden uns selbst entrissen. Ich glaube, wir machen uns, wenn wir zu einem Gottesdienst wie diesem heute Morgen gehen, nicht wirklich klar, was da auf dem Spiel steht. Da will uns der heilige Gott begegnen und will es mit unserem manchmal so unheiligen Alltag auf sich nehmen. Und wir können vor diesem Gott nur bestehen, wenn wir nicht die bleiben, als die wir uns selber kennen und als die andere uns kennen. Wir können nur bestehen, wenn wir uns selber entrissen werden. Wir sehen das ja an sehr vielen Stellen der Bibel. Wenn die Jünger mitbekamen, wem sie da eigentlich in Jesus Christus begegneten, dass sich da der lebendige Gott in Christus offenbart, dann haben sie ja nicht zur Gitarre gegriffen und Lobpreislieder gesungen, sondern die sind auf die Erde gefallen und haben gezittert. Petrus springt mal ins Wasser, als er erkennt, dass sich in diesem Jesus Gott selbst offenbart und sagt, geh weg von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Der fürchtet sich und zittert. Da, wo Gott sich offenbart, fängt die Erde an zu beben, so sagt es das Alte Testament. Berge und Hügel, die springen. Ich glaube, dass manche Leute, die eher selten zu einem Gottesdienst kommen, eine Ahnung davon haben, dass das nicht so einfach ist, sich dem Anspruch des lebendigen, heiligen Gottes auszusetzen. Und deswegen bleiben sie einfach weg. Und auch wir können ja nicht einfach fromme Lieder singen und bleiben wollen, die wir sind. In jedem Lied, auch heute Morgen, wenn Sie mal drauf geachtet haben, kommen wir vor Gott nur als Sünder vor. Und das wollen wir natürlich nicht ständig hören. Das zieht ja unheimlich runter. Aber die Botschaft, aus Glauben zu leben und aus Glauben gerecht zu werden, die will, dass wir uns das gefallen lassen. Es geht ja, wenn wir darüber sprechen, Sünder zu sein, nicht darum, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, eine Sünde begangen haben, sondern das geht viel tiefer. Wenn die Bibel davon redet, dass wir Sünder sind, dann meint sie, dass wir gottlose Menschen sind. Menschen, die gottlos sein wollen. Luther hat das in seinen jungen Jahren einmal so gesagt, kein Mensch kann wollen, dass Gott Gott ist. Da ist so eine nicht totzukriegende Stimme in uns, die danach verlangt, dass wir selber das Sagen haben und das Heft in der Hand behalten. Das ist die Situation. Und dann zu hören, dass Gott uns durch unseren Glauben uns selbst entreißt, das ist nicht sonderlich attraktiv. Damit kann man nicht hausieren gehen. Und eine Gemeinde und auch eine Hochschule, die sich zum Anwalt dieser Botschaft macht, die wirkt wenig attraktiv. Und weil wir das wissen, wenden wir uns dann leicht anderen Themen zu, aber nicht gerade der Botschaft, dass Gott uns durch unseren Glauben uns selber wegnimmt. Und auch für uns Einzelne ist es ja einigermaßen deprimierend zu hören, ich kann auf nichts stolz sein, was ich geleistet habe, was ich getan, gemacht habe, was vielleicht Anerkennung verdient. Durch unseren Glauben reißt uns Gott davon los. Nun will ich Sie nicht weiter deprimieren. Ich sehe, Sie gucken schon ganz traurig. Sonst gehen Sie hier heute Nachmittag nach Hause und sagen, der Heiser von der Hochschule hat gesagt, wir sind alle Sünder und was wir sind und haben und tun, das zählt vor Gott nicht. Diese Botschaft könnte uns ja vielleicht doch nicht so negativ klingen. Denn wenn wir hören, dass wir uns selbst weggenommen werden, dann reißt uns Gott ja auch davon los, wie wir uns selber einschätzen. Ob wir hoch oder ob wir niedrig von uns denken, ob der Größenwahn uns plagt oder ob wir mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen haben. Das könnte also auch ganz gut tun, zu hören, dass der Glaube uns Abstand verschafft. Abstand zu der gesellschaftlichen Rolle, aus der wir kommen, Abstand zu dem Beruf, den ich ausübe, Abstand zu meiner Rolle in der Wirtschaft, in der Kommunalpolitik, Abstand auch zu meiner Familie, Abstand zu den Gegebenheiten, aus denen ich komme, Abstand zu den Gewohnheiten, die ich habe und Abstand zu mir selbst. Meine Schwächen mögen mir also auf die Nerven gehen, der Glaube verschafft mir Abstand. Also, auf der einen Seite ist das ganz schmerzlich zu hören, dass das alles nichts gilt, was ich kann, habe und bin. Auf der anderen Seite ist das eine Riesenentlastung, sich selber loszuwerden. Ich habe vor Zeiten mal einen KSA-Kurs gemacht, klinische Seelsorgeausbildung. Da kriegt man 3 Wochen lang gespiegelt, wie man so wirkt auf andere Menschen. Und das war für mich einigermaßen desaströs. Und ich fing an zu zweifeln, zu sagen, kann ich denn überhaupt noch irgendwas? Also bringt's das überhaupt mit diesem Beruf? Bin ich überhaupt an der richtigen Stelle? Und ich bin dann zu meinem Lehrer nach Marburg gefahren, zum Hans-Martin Barth, und sagte, ich weiß gar nicht mehr, ob an mir noch irgendwas Gutes dran ist, was ich einbringen kann. Und dann legte er die Hand auf meine Schulter und sagte, Andreas, Sie gehen sich selber nichts an. Sie sind sich durch den Glauben selber entrissen. Sie sind in Christus gegründet. Das ist natürlich die Antwort, die jetzt entsprechend kommt. Wir selber werden uns entrissen und wir finden einen neuen Grund. Denn wir sehen, wir können uns ja uns nicht selbst uns entreißen, wenn wir uns nicht umbringen wollen, sondern wir können das lediglich in die Form eines Gebetes fassen. Wir können sagen, ich, der ich mir selber ausgeliefert bin, ich kann bitten, dass Gott mich mir selbst wegnimmt, dass er verhindert, dass ich immer wieder über meine eigenen Beine stolpere, mir selber zum Opfer werde. Also die Frage, die zweite, wo bleibe ich denn, wenn ich außerhalb von mir selbst gegründet werde? Eigentlich können wir uns das nicht sehr gut vorstellen. Zu Hause habe ich mich oft dabei ertappt, wenn unsere Kinderchen die Zwergkaninchen haben ausbüchsen lassen. Dann habe ich gesagt, am liebsten würde ich aus der Haut fahren, ne, wenn ich hinterher flitzen musste und die wieder einfangen. Aber im selben Moment war ich dann froh, dass das mit dem aus der Haut fahren gar nicht geht. Schon in der Antike hatte man ja die Vorstellung, als Archimedes die Hebelgesetze erfand, sagte er, gib mir einen Punkt außerhalb dieser Welt, wo ich meinen Hebel ansetze, dann kann ich die Welt aus den Angeln heben. Aber diesen Punkt, den festen Punkt außerhalb dieser Welt, fand Archimedes nicht und er musste sich auch damit begnügen, mit seinem Hebel nur ein Schiff vom Stapel zu lassen. Außerhalb von uns selbst stehen, das würde heißen, wir müssten uns dem Nichts anvertrauen. Und das macht Angst. Wenn wir sterben, dann müssen wir uns dem Nichts anvertrauen. Denn dann wird uns nichts bleiben als Gott. Und die Botschaft, aus Glauben gerecht zu werden, will, dass wir das schon vor dem Sterben begreifen und einüben, dass uns nichts bleibt als Gott. Worauf könnten wir uns denn stützen? Wo sind denn unsere festen Punkte? Gehen wir das ruhig mal durch. Die Gesundheit. Gesundheit ist ein brüchiges Gut. Es ist gut in Zeiten der bröckelnden Kassensysteme, sich selber fit zu halten. Auch meine Frau hat mir damals zum 30. so eine Hantelbank geschenkt, steht heute im Keller. Also nicht die Frau, die Hantelbank. Und man kann sich eine Zeit lang gut trainieren, aber verlassen kann man sich auf seine Gesundheit nicht. Dann das Gewissen. Mein Gewissen ist sehr unruhig. Das ist mal von dem bestimmt, mal von dem. Ich weiß gar nicht so recht, was mein Gewissen steuert. Kann ich mich auf mein Empfinden verlassen? Das ist auch von so viel unterschiedlichen Einflüssen geprägt. Ob das Ei heute Morgen 3 oder 4 Minuten gekocht hat, schon ist mein Empfinden gestört. Ich kann mich auf nichts verlassen, was mit meiner Person zusammenhängt. auch wenn ich Waldecker bin und darauf ein bisschen stolz bin, auf meine Erbanlagen, auf mein Erzogensein, mit wem bin ich aufgewachsen, wer hat mich geprägt in meiner Kindheit, auf all das, was mit meiner Person zusammenhängt, kann ich mich am Ende des Tages nicht verlassen. Und wir könnten alle diese Bereiche bis heute Abend durchgehen und wir kämen immer wieder zu demselben Schluss. Auf all das, auf nichts von dem können wir uns wirklich verlassen. Und deswegen brauchen wir etwas, was uns festen Grund gibt. Durch unseren Glauben gründet uns Gott genau da. Luther sagt, in der Verheißung und Wahrheit, die nicht täuschen kann. Das kommt uns erstmal komisch vor. Wie kann man denn in einer Verheißung und Wahrheit gegründet sein? Aber wenn Luther von Wahrheit spricht, dann meint er nicht so eine philosophisch abstrakte Wahrheit, sondern spricht von dem, der von sich selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er spricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der sich für uns dahingegeben hat. Und diese Wahrheit ist das Versprechen Gottes an uns, dass er uns in Jesus Christus gut ist, dass uns nichts aus seiner Hand reißen soll. Die Hand Gottes ist so ein fester Punkt. Ich habe mich in der Berliner U-Bahn damals, wenn ich zu schwierigen Terminen unterwegs war, manchmal dabei ertappt, dass ich das alte Lied vor mich hingesummt habe, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Ich wusste, was immer da jetzt auf dem Präsidium passiert, das wird mich nicht aus Gottes Hand reißen. Ich habe diesen festen Punkt, in dem ich gegründet bin und der liegt außerhalb von mir selbst. Wenn wir nun so außerhalb von uns selbst gegründet sind, dann hat das direkt Auswirkungen auf unser Glaubensleben. Denn das, was uns sonst in der Regel zu schaffen macht, steht dann in einem neuen Licht, wenn wir außerhalb von uns selbst gegründet sind. Da ist zunächst der Leistungsdruck. Der wird sehr viel anders. Ich will jetzt gar nicht über Schule und Beruf reden. Da schlägt uns der Leistungsdruck stark entgegen. Auch die Kinderchen leiden darunter. Sondern selbst in der Gemeinde ahne ich, dass wir nicht frei sind vom Leistungsdruck. Ich war vor Zeiten mal in Schwelm predigen und bin dann nach dem Gottesdienst runter, wo die Sonntagsschule stattgefunden hat, und sah dort alle Kinder munter toben, waren alle guter Laune und sprangen durcheinander. Nur in der Ecke auf dem Kasten saß ein kleiner Junge und sah ganz betröppelt aus. Guckte nach unten. Ich dachte, na, musst mal hingehen, gucken, was mit dem los ist. Ich gehe also hin und sage, na, Junge, siehst so traurig aus, was ist denn los mit dir? Und da guckt er mich an und schüttelt den Kopf und sagt, das ist immer so ein Stress hier, hier kann man nicht mal in Ruhe ein Bonbon essen. Also, wo kommen wir hin in unseren Gemeinden, wenn selbst die Jüngsten den Eindruck haben, das ist ein Ort von Stress, wo man nicht mal in Ruhe sein Bonbon essen kann. Klar, es muss was geleistet werden, in der Musik, in der Diakonie, in unseren zahlreichen Aktivitäten. Aber ich glaube, wer sich selber entrissen ist und in Christus gegründet ist, für den nimmt dieser Leistungsdruck ab. Keiner von uns hier lebt von dem, was wir hier leisten. Ich glaube, wir können an dieser Stelle noch eine Menge lernen, denn wenn wir uns auf das Wesentliche besinnen, auf Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, dann nimmt der Leistungsdruck ab und wir werden dann doch wieder attraktiv, auch für andere Menschen. Das Zweite, was anders wird, wenn wir außerhalb von uns selbst gegründet sind in Christus, ist meiner Meinung nach das Legitimationsbedürfnis. Fürchterlich schwieriger Begriff, aber die Sache, die dahinter steckt, ist ganz einfach. Ein Gießener Philosoph hat beobachtet, dass die Menschen angesichts des schwindenden Glaubens an Gott, der sie rechtfertigt, immer mehr genötigt sind, sich selber Recht zu verschaffen. Vielleicht ein bisschen abstruses Beispiel. Meine Frau und ich waren in Jena unterwegs, wollten an der Universität jemanden besuchen. Und vor der Universität in Jena geht diese lange Straße, der Fürstengraben, stracks auf eine Ampel zu. Es war 17 Uhr, Feierabendverkehr. Wir waren die Ersten und standen vorne an der Ampel. Und ich gucke in den Rückspiegel und sage, oh Sarah, der schafft's nicht mehr, der da jetzt angerast kommt. Und zack, ist uns eine Frau hinten drauf gefahren, ungebremst. Wir stiegen aus. Die Frau sagte, oh, kam gerade aus dem Krankenhaus, da habe ich meinen Job und war noch in Gedanken beim letzten Patient. Ich habe einfach nicht darauf geachtet, dass sie da stehen. Es tut mir leid, ich war's, ich habe den Unfall verursacht. Lassen wir die Polizei kommen. Dann kam die Polizei, die Sache spitzte sich ein bisschen zu. Meine Frau wurde ohnmächtig, kollabierte am Straßenrand, der Krankenwagen kam. Und als die Frau, die den Unfall verursacht hatte, dann von der Polizei verhört wurde, sagte sie, das war ich nicht. Da war so ein kleines grünes Auto mit rosa Punkten, das hat mich auf die draufgeschoben und ist dann weggefahren. Sie merken also, wenn uns die Sachen zu heiß werden im Leben, dann fangen wir an, Legitimationen, Selbstrechtfertigungen zu entwickeln und sind dabei sehr erfinderisch. Ne? Wir wissen schon, Adam war im Paradies sehr erfinderisch und sagt, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, die war's. Und wir erfinden manchmal kleine grüne Autos mit rosa Punkten, um uns selber zu rechtfertigen. Wir wollen nicht selber tragen, was wir verursacht haben. Wer aber sich selber entrissen ist, für den entsteht auch ein neues Verhältnis zu seiner Schuld. Man kann nämlich jetzt, wo man in Christus gegründet ist, seine Schuld ganz nüchtern anschauen, kann überlegen, wie man mit ihr umgeht, kann gucken, wie man gemeinsam mit denen, an denen man schuldig geworden ist, auf dem Weg der Besserung kommt. Ich hatte immer den Eindruck, als ich so in Eversbach anfing vor 6 Jahren, dass die Schuld bekennen und Schuldvergebung in unseren Kreisen gar nicht so tief verwurzelt ist. In der letzten Zeit merke ich, wenn ich so durch die Gemeinden komme, da spielt es wieder eine größere Rolle. Da sind Pastoren, die sagen, ich bin 20 Minuten am Donnerstag im Gemeindehaus, da können Leute kommen und mit mir über ihre Schuld reden. Da sind Älteste, Ältestinnen, die Sprechstunden haben. Da kann man hingehen und sagen, ich komme mit dem und dem Punkt in meinem Leben nicht klar. Und dann kann man sachlich überlegen, wie man mit der Schuld umgeht und kann gemeinsam auf einen Weg kommen. Wir müssen das als Evangelische ja nicht Beichte nennen, aber es ist eine hilfreiche Einrichtung, habe ich festgestellt, sachgemäß mit Schuld umgehen zu können. Das alles können wir freilich nicht selber machen. Wir können uns so wenig außerhalb unserer selbst begründen, wie wir uns selber wegnehmen können. Aber wir können das betend vor Gott aussprechen. Weil wir ohne ihn den Grund und Boden unter den Füßen verlieren, können wir bitten, dass er uns den Platz zeigt, wo wir den Halt finden. Aber das ist eben nur die eine Seite der Sache. Die andere ist, dass wir durch den Glauben auch wieder zu uns selbst zurückkehren, von Gott beschenkt werden, auch als Geschenk an andere wirken. In Galater 2 heißt es etwas anders. Jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt. Auch wenn wir durch den Glauben gegründet sind, sind das ja immer noch wir, mit denen das passiert. Wir erhalten, psychologisch ausgedrückt, eine neue Identität. Hier entscheidet sich, wer wir sind. Wir kriegen eine neue Identität. Gott macht uns zu seinen Bundesgenossen, schließt uns an sein Leben an. Und wenn Gott mich an sein Leben anschließt, dann ist mir das eine unerschöpfliche Quelle für meine eigene Lebendigkeit. Das macht mich frei zum Handeln. Ich kann was riskieren. Ich kann sogar riskieren, etwas falsch zu machen. Das war für mich, als ich vor 2 Jahren Rektor wurde, einigermaßen bestimmend in meinem Leben. Ich hatte einen Schreibtisch, wo sich die Akten stapelten, wo ich Entscheidungen zu treffen hatte. Und ich dachte, wie soll ich hier fehlerlos durch den Tag kommen? Mir wurde klar, das musst du gar nicht. Du bist so in Gott gegründet, dass du dir einen Fehler auch leisten kannst. Für mich ein Beispiel aus der Reformationsgeschichte, ziemlich tragend geworden an dieser Stelle. Als Luther auf der Wartburg verschwinden musste, hatte ja sein Kollege Melanchthon in Wittenberg die Geschäfte zu leiten. Und bei Melanchthon war das ähnlich. Auf seinem Schreibtisch stapelten sich die Akten. Jeden Tag Tausende von Entscheidungen. Es ging ja um nicht weniger als die Reformation. Und in seiner Angst, die er bekam, schrieb er Luther auf die Wartburg einen Brief und sagte: Luther, ich weiß gar nicht, wie ich das hier alles regeln soll. Was soll ich denn machen? Ich habe Angst vor den vielen Entscheidungen. Und Luther griff zur Feder und schrieb den berühmt gewordenen Satz zurück: Mein lieber Melanchthon, sündige fleißig. Man muss natürlich den Nachsatz auch hören: Noch fleißiger vertrau dich der Gnade Christi an. Aber eins ist doch klar: So ganz und gar sind wir uns im Glauben geschenkt, dass wir uns auch vor dem Versagen, vor unserer Fehlentscheidung nicht zu ängstigen brauchen. Wir sind frei, unseren Verstand einzusetzen, so gut wir das eben können. Wir sind frei, Verantwortung zu übernehmen und uns dabei, wenn es sein muss, eben auch die Hände schmutzig zu machen. Denn der Glaube reißt uns selber weg, gründet uns in Christus. Gott schenkt mich mir. Deswegen darf ich mich annehmen in all dem, was Gott mir an guten Gaben zuspielt. Auch hier ist Luther ein Vorbild. Luther hat musiziert, hat Lieder gedichtet und er war dabei sehr gelassen. Als er alt geworden war, saß er im Garten und sagte: Während ich mit meinem Freund Nikolaus von Amsdorf-Wittenberges Bier trinke, bricht sich das Evangelium seine Bahn. Er wusste, der in Christus gegründet ist, der ist auch sich selbst geschenkt. Wir sollten uns auch in diesem Punkt wieder ruhig auf Luther besinnen. Und auch eine Gemeinde von Leuten, die sich selber entrissen sind, die ist dann doch attraktiv. Im Umgang miteinander, bei den zahllosen Aktivitäten, die wir betreiben, in den Gottesdiensten, da scheint das durch, dass Christus unsere Mitte ist. Und wir eine Gemeinschaft von Leuten sind, die er zusammenstellt. Leute, die sich selber entrissen sind. Auch das können wir natürlich nicht vom Zaun brechen. Das können wir nicht gewaltsam herbeiführen, dass wir uns als Geschenke aneinander verstehen. Aber wir können Gott dafür danken und zu ihm beten, dass er uns durch den Glauben an Christus eine neue Identität schenkt. Wie kommt man zu einem solchen Glauben? Nicht durch Argumente glaube ich. Niemand hat Luther damals vorgerechnet, wie sinnvoll das ist, ins Kloster zu gehen und die Heilige Schrift zu studieren. Und niemand hat mir damals in der Evangelisation in den 80er Jahren bei uns im Gemeindehaus in Braunau mit Vernunftsgründen gesagt, wie sinnvoll das ist, sich jetzt Jesus Christus anzuschließen, dem Ruf zu folgen. Gott weiß, welche Wege er mit uns gehen will. Bei dem einen, wie bei Luther, ist das ein Gewitter. Bei dem anderen ist es eine Lebenskrise. Beim anderen sind es andere Zeugen aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis, durch die Gott den Anstoß gibt zum Glauben. Gott kennt die Wege, die er auch mit ihnen in seiner Gnade gehen will. Aber so viel lässt sich doch sagen. Wer einen solchen Bezirksgemeindetag besucht oder Kontakt zur christlichen Gemeinde sucht oder auch nur beim Wort zum Sonntag nicht abschaltet, der steht am Anfang eines solchen Weges, den Gott mit ihm gehen will. Und er befindet sich mitten auf diesem Weg, wenn er seinen eigenen Stolz überwindet und sagt: Herr, nimm mich mir weg, gründe mich in dir. Danke, Herr. Dann wird die Gerechtigkeit aus Glauben zu einer täglichen Kraftquelle. Amen. Wir stehen auf und beten. Lieber Vater im Himmel, guter Gott, wir danken dir, an diesem Morgen zu hören, dass du uns selber wegnimmst und gut bei dir aufhebst. Du siehst, wo wir uns von dir entfernt haben und wo wir nicht darauf vertrauen, dass du unser Gott bist und uns in deiner Hand hast. Du siehst, wo wir versuchen, uns selber Recht zu verschaffen und siehst, wie schwer wir uns damit tun, Verantwortung für unser Versagen zu übernehmen. Herr, wir kommen zu dir mit der Bitte: Reiß uns los von uns selber, von allem, was uns bedrückt, aber auch von unserem falschen Stolz und der Selbstherrlichkeit. Gründe uns neu in dir, schenk uns Glauben an dich, Du bist unser fester Grund, der nicht wankt. Danke für die Gemeinden hier am Ort, wo du Menschen sammelst, die du zum Glauben gerufen hast. Danke, dass wir gemeinsam auch als Bund mit dir unterwegs sind, und lass uns neu als Geschenke aneinander begreifen. Amen.